Guten Morgen, Linus.
Guten Morgen, Tim.
Sag mal, bleiben wir jetzt eigentlich bei Twitter oder gehen wir zu Threads?
Ich würde sagen, kommt drauf an, wer den Käfigkampf gewinnt.
Logbuch Netzpolitik Nummer 464 vom 7. Juli 2023, eurem Fight Club für digitale Rechte und schlechten Humor.
Ja.
Besonderen Humor wollte ich sagen, also speziellen Humor sagt man dann, glaube ich, ne?
Ja.
Den haben wir nämlich hier, glauben wir hier zu haben im Angebot und ihr entscheidet, ne, wie das ausgeht jedes Mal.
Ich fände das so schön. Also ich meine, die werden diesen Käfigkampf nicht machen, ne? Aber
es kann nur
Gewinner geben. Es kann nur Gewinner geben, wenn Elon Musk und Mark Zuckerberg in einen Käfigkampf sich begeben. Es hat irgendwie war das, also ich glaube, Musk hatte irgendwie rumgescherzt darüber, dass Facebook einen Twitter-Konkurrenten bauen würde, dann hat irgendein so ein Twitter-Ei, nennt man die, glaube ich, so ein Account mit nicht vielen Followern, gesagt, ja, ich finde, ihr solltet einen Käfigkampf machen. Und dann hat Musk geantwortet, ja, finde ich auch, ich bin bereit. Und dann hat irgendwie Zuckerberg geantwortet, ich weiß nicht, ob der twittert oder ob der twittern lässt oder wie auch immer. Ja, wann und wo. Und was halt vielleicht nicht allen bekannt ist, ist, dass der Musk jetzt in den letzten Jahren irgendwie Jiu-Jitsu trainiert hat, was für einen Käfigkampf nicht das schlechteste Training ist, ne? Also Jiu-Jitsu hat irgendwie als Ziel, den Gegner so schnell wie möglich kampfunfähig zu machen. Und
der Musk hat das gemacht? Ich dachte, der Zuckerberg ist so ein
Kampf. Der Zuckerberg hat, habe ich Musk gesagt?
Ja, du hast Musk gesagt. Nee,
Quatsch, der hat auf dem Sofa gesessen und getwittert, ey.
Ja.
Guck dir den mal an, der ist so ganz schön aufgegangen, ne? Der muss mal ein bisschen auf sich achten.
Ja, ja.
Und das hat der Mark Zuckerberg halt gemacht, ja. Und ich glaube, das wäre also ein relativ schnelles, ein relativ kurzer Prozess, der dann wahrscheinlich mit irgendeinem Riesengeschrei von Musk einhergehen würde, dass der Zuckerberg sich nicht an die Regeln gehalten hat oder so. Aber das Schöne an so einem Käfigmatch ist ja, da kommst du so schnell nicht raus, ne? Und ich würde oben auch zumachen dann, ne? Und das wäre einfach zu schön.
Naja, aber Twitter hat ja jetzt angekündigt, dass sie Facebook verklagen wollen. Ich sage mal Facebook, nicht Meta.
Ja. Weißt du, wieso?
Weil sie angeblich irgendwelche Ex-Twitter-Employees beschäftigt hätten, um sozusagen ihre Maschine schnell zu kriegen, als ob Facebook keine Erfahrung mit Skalierung hätte. Aber
erstens,
die haben gar keine Twitter-Employees.
Und zweitens, nachdem du irgendwie eine Firma mit 10 oder 11.000 Mitarbeitern übernimmst und irgendwie 7.000, 8.000 Leute und Ligma und Johnson und alle da rauskercherst, ne? Dann irgendjemand anders zu verklagen, dass er die eingestellt hat, ne? Das ist auch einfach
geil.
So. Dafür gehörst du auch in den Käfig, ey. Mit auf die Fresse von rechts und links, ey. Also das, ach, schade, dass uns das nicht vergönnt sein wird. Aber wenn, dann sage ich dir, das wird das Jahrhundertereignis. Das wird wie...
Das hätte viel zu viel Aufmerksamkeit.
Das wird wie Mondlandung, das wird wie, wie Barcelona gegen Madrid, das wird wie, weiß ich nicht, der letzte Kampf von Henry Maske oder Wetten, das oder sowas, ne? Das wird so ein richtiger Straßenfeger. Da machen die alle zu.
Oder LNP 500.
LNP 500, Camp, CCC Camp oder so, also es wird so ein Event, ja. Ja.
Klar.
Ja,
oder auch nicht. Ich meine, so
Quatsch,
wie die
Alter,
drauf sind.
Das ist das Pay-TV-Event. Daran stößt sie sich alle gesund.
Das ist so ein bisschen wie Wrestling, weißt du? Das ist dann alles vorher so abgekartet und.
Nee. Das ist einfach vorher klar, dass der Musk irgendwie rechts, links kriegt und dann bricht der Zuckerberg dem den Arm.
Deine Hoffnung. Ich weiß nicht. Also.
Oder der Musk tritt dem unvermittelt vor der ersten Glocke einfach direkt in die Eier. Das könnte auch sein. Ja. Aber so oder so, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ich glaube, es wird kurz und es kann auch nur Gewinner geben. Ja, ist ja völlig egal. Naja, wird eh nicht stattfinden. Schade.
Naja, auf jeden Fall hat jetzt jeder von diesen Möchtegerns hat jetzt irgendwie so eine Textnachrichtenplattform. Die eine funktioniert nicht mehr so richtig, die andere funktioniert noch nicht so richtig und das wird bestimmt total spannend. Und
deswegen hauen die sich jetzt aufs Maul.
Aber Musk kriegt auf jeden Fall jetzt schon mal einen Trostpreis für sein Lebenswerk, weil also 44 Milliarden US-Dollar auszugeben, dann sozusagen den real eingeschätzten Wert davon dieses Unternehmens dann mal so innerhalb von ein paar Monaten zu halbieren, das alles dann noch schlechter funktionieren zu lassen als vorher, sich bei allen Werbepartnern zu versauen und dann parallel es auch noch schaffen, sich da so 3 oder 4 viable Konkurrenten hochzuziehen, die sonst niemals auch nur darüber nachgedacht hätten, irgendwie da aufzudrehen. Das ist schon, also das, ja, das
ich
ist schon
sag's
was.
Dir, Twitter macht Elon Musk zum Millionär. Das wird noch richtig schön. Das wird noch richtig schön. So, wir haben Feedback bekommen.
Mhm.
Erstmal, ein wichtiges Feedback, ich hatte, glaube ich, in der letzten Sendung darüber gesprochen, bei Critical Mass Demonstrationen, an denen ich ja auch immer gerne teilnehme, dass man dann quasi die Kreuzungen blockiert, damit die bescheuerten Autofahrer da nicht reinbrettern. Ja, das hatte ich beschrieben. Und da gibt es einen Begriff für, den hat Katia mir erklärt und hat mir auch direkt eine Anleitung von der Critical Mass Hamburg geschickt. Wie das bezeichnet man als Korken.
Mhm.
Ja, wartende Fahrzeuge müssen die Kreuzung freihalten, die werden gekorkt, der Gegenverkehr nicht. Wenn Feuerwehr oder Rettungswagen kommen, macht Platz und informiert andere. Denkt immer daran, geschlossen zu fahren und Lücken zwischen den Fahrenden schnell zu schließen. Bleibt ruhig und freundlich. Ja, es gibt nie genug Korker, also helft gerne mit. Aber auch nochmal, nur bei einer Critical Mass. Ja, also jetzt nicht in den Alltag, in den Radfahreralltag ohne weiteres übernehmen. Aber genau, ja.
Es gab ja gerade hier so eine riesen Fahrraddemo vor 2 Tagen.
War wieder eine, ja, weil die in Berlin jetzt Fahrradwege abbauen wollen. Und
wir haben ja jetzt so eine CDU-Verkehrssenatorin. Und, ja, das
geht so schief in diese boah, ey.
Das ist echt so schlimm.
Berlin ist in der Hand der Gruppe Wegner.
Seit so und so vielen Tagen.
Ist nicht von mir, der ist von Wetter, aber Gruppe Wegner ist einfach schon Premium.
Ja, aber es ist wirklich erstaunlich, also wenn so die CDU dann mal wieder Regierungsbeteiligung hat oder auch so die FDP, wie schnell dann so das Rückwärtsgewandte sofort sich Bahn bricht, ne? Also so überhaupt keinerlei Verzögerung.
Ey, so eine Horde Idioten, ey. Und dann haben sie, genau, was haben die gemacht? Wir haben die Friedrichstraße, eine der, ja, einfach eine Scheißstraße in Berlin, möchte man eigentlich sagen,
ja.
mit einem großen S-Bahnhof dran, wo sich auch eine U-Bahn langfährt und so, also eine sehr zentrale Verkehrsstation von Berlin, auch historisch. Und da führt eine Straße lang, die heißt Friedrichstraße, und die war jetzt seit einiger Zeit für den Autoverkehr gesperrt, was zu einer super Situation, die geht von der Prachtstraße unter den Linden ab, war einfach eine sehr sinnvolle Situation, dort keinen Verkehr zu haben. Und der erste irgendwie CDU, nee, ja endlich für die Freiheit, jetzt könnt ihr wieder hier auf der Friedrichstraße mit euren scheiß Autos stehen im Stau, ne? Weil da kannst du ja gar nicht Auto fahren. Du wirst ja als normal denkender Mensch, kommst du nicht auf die Idee, also wenn dein Navigationssystem sagt, jetzt fahren wir Friedrichstraße lang, sagst du doch, geht doch gar nicht. Das ist, Friedrichstraße ist ein zu umfahrender Ort. Naja, und was haben sie noch? Genau, da haben sie alle Radwegprojekte, haben sie gesagt, machen wir jetzt nicht mehr, so, wenn dafür ein Parkplatz weichen muss. Wie bescheuert kannst du sein, Tim? Mir ist überhaupt nicht klar, wie doof man sein kann.
Ja, du, die sind nur falsch verstanden worden, ganz klar. Ne? Also das ist... Die Öffentlichkeit hat das nur nicht verstanden. Das wird ja nur überprüft, ne? Weil es gibt ja auch noch andere Teilnehmer. Naja, ich meine, guck dir die Heatmap an, wo die Autos angemeldet sind in Berlin und wo die CDU gewählt wird. Das ist schon ziemlich deckungsgleich. So, das mag nicht weiter überraschen und es ist so ein bisschen absurd, aber das steht halt auch so ein bisschen für Deutschland, weil ich meine, am Ende müssen wir uns halt auch klar machen, so haben die Leute gewählt. Die Mehrheit will es halt haben. Naja, das ist halt so. Das ist die Klientel und ja.
Aber weißt du, Tim, das sind doch Menschen, die haben einfach noch nicht das Licht gesehen. Ja, du musst doch
die werden das Licht auch nie sehen.
Es muss doch allen klar sein, dass es in einer Stadt wie Berlin und auch in vielen anderen großen Städten einfach nur Irrsinn ist, diesen Straßenverkehr zu machen. Und zwar nicht und noch nicht einmal, wenn du sagst, du machst das jetzt aus ökologischen Erwägungen. Ja? Selbst wenn man die mal weglässt. Ja? Also bevor ich sagen wir mal, mich vertieft und besonders mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ja. Auch da war mir nie die Idee nahe, zu sagen, ich möchte mich in der Stadt Berlin mit einem Auto bewegen. Ich hatte auch mal ein Auto. Dieses Auto stand so lange rum, bis ich vergessen hatte, dass ich es hatte. Weil ich, ja, ich gedacht, guck mal, so eins hatte ich auch mal. Ach scheiße, ist meins. Muss ich mal da wegstellen. Nee, stimmt gar nicht. So lange kann das in Berlin gar nicht stehen, weil es wurde am laufenden Band abgeschleppt, weil andauernd irgendjemand ein Halteverbotsschild aufstellt. Dadurch haben die mich dann immer mit ihren Briefen erinnert, dass ich ein Auto irgendwo hingestellt habe. So. Du kannst in dieser Stadt nicht Auto fahren. Du musst völlig bescheuert sein. Weißt, oder Tim, du hast ja ein Auto. Wir haben ja letzte Sendung schon drüber gesprochen. Mhm. Du hast ein Auto, weil du auch eine Familie hast und einen Wohnwagen und so. Wann hast du das letzte Mal gesagt, ach, wir fahren jetzt mal zum Dussmann an der Friedrichstraße?
Mit dem Auto.
Erzähl mal, wie das war.
Ja, ich meine, genau, also ich meine, es gibt so viele Aspekte, warum es besser wäre, den Autoverkehr zurückzudrängen, aber der erschlagendste, das ist ja das Absurde, wäre, dass eigentlich alle Beispiele der Welt, wo das getan wurde, ja, wo also man gesagt hat, Autos raus aus der Stadt, dass das vor allem einen wirtschaftlichen Aufschwung für die City bedeutet.
Ja,
und die sogenannte Partei der Wirtschaft, ja, checkt es halt nicht. Und naja, es ist halt einfach ein schwieriger Prozess, aber wie auch immer, es ist immer einfach, das so auf einzelne Player zu machen, aber das Hauptproblem ist, unsere Gesellschaft ist nicht so weit und die Deutschen sind zu stubborn und sind einfach auch wirklich nicht einfach lernfähig, ja, also
ich kann mich in so eine Parallelwelt reinversetzen, wo du so irgendwann mal so in deinem Leben eine falsche Entscheidung getroffen hast, ne? Und gesagt hast, ich fahre jetzt mit dem Auto in Berlin rum, ja? Und die Entscheidung aus irgendwelchen anderen Gründen nie wieder in Frage gestellt hast. Und dann kann ich mir echt vorstellen, dass du da irgendwie so im Stau sitzt und dann siehst du irgendwie so jemanden, der einen Parkplatz wegmacht und dann drehst du natürlich durch und sagst so, ey, ihr könnt nicht noch einen wegmachen, ich brauche einen Parkplatz oder soll ich jetzt hier in dem Auto, soll ich hier bei der Fahrt schlafen oder so, ich komme ja hier sonst auch nicht raus, ne? Und was sind die großen Beispiele der stadtzentrierteren Städte? So absolut lebenslose, überhaupt unattraktive Orte wie Paris.
Amsterdam.
Wo wir zum Urlaub hinfahren mit unserem Auto, um dann da mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren und zu sagen, boah, schöner Urlaub. Jetzt fahren wir mit dem Auto zurück.
Katastrophe. So. Aber wir müssen uns darüber Gedanken machen, da sind wir auch schon fast beim nächsten Feedback, wie kriegt man die Gesellschaft mitgenommen auf diesem Gedanken? Was kann man für Denkangebote machen hier, um sozusagen zum Erfolg zu kommen?
Genau, und über diese Denkangebote haben wir ja in der letzten Sendung gesprochen, nachdem wir jetzt übrigens ausgelöst durch die Überwachungen der letzten Generation und die Einstufungsversuche der letzten Generation als kriminelle Vereinigung. Seitdem reden wir seit einiger Zeit über die letzte Generation. Haben wir dann darüber gesprochen, ob denn die Mittel der letzten Generation geeignet sind, die Mehrheit der Menschen von ihren Zielen zu überzeugen. Und wir hatten, der Tim ja schon länger, auch in den vorhergehenden Sendungen, Zweifel. Zweifel, dass das eine Methode ist, die dazu führt, dass eine Mehrheit sich den Zielen der letzten Generation anschließt. Dafür haben wir jetzt einen Riesenschwall an Feedback bekommen, was uns einfällt, diese Kritik anzubringen, nachdem wir vorher einen Riesenschwall an Feedback hatten, was uns einfällt, diese Arschlöcher von der letzten Generation uns mit denen zu solidarisieren. Insofern bin ich super zufrieden mit mir. Machst du richtig, fühlt sich immer jemand getroffen. Aber es gab jetzt am 26.06. eine Umfrage, das ist eine Umfrage des SWR, ich glaube über YouGov oder wo die sowas machen. Und 85% der Befragten lehnen die Protestform ab. Ja. Und das ist natürlich, ja, da muss man sich einfach mit auseinandersetzen.
In Deutschland.
Ja klar, in anderen Ländern gibt es sicherlich klügere Menschen, die vielleicht auch aufgrund einer klügeren Verkehrspolitik nicht so stark von solchen Blockaden betroffen sind. Also 85% der Befragten halten das Blockieren von Straßenverkehr für nicht gerechtfertigt. Nur jeder Achte hält die Sachen für gerechtfertigt. Zustimmung und jetzt gegenüber früheren Umfragen weiter gesunken. Ne? Das ist ja hier... Diesen Trend muss man natürlich auch nochmal sagen. 2019 hatten die noch 24% Unterstützung, die Aktion für gerechtfertigt hielten. Ja. Und ja, das ist leider das Fazit, was man da drunter ziehen muss. Das heißt aber, und das muss ich, glaube ich, einigen Leuten immer wieder erklären, insofern mache ich das auch gerne, nicht, dass wir ihre Ziele nicht richtig fänden. Ja, das haben wir ja in der letzten Sendung sehr viel uns darum bemüht, Mittel und Zweck zu trennen. Und nicht, der Zweck heiligt eben nicht alle Mittel, beziehungsweise vielleicht tut es sogar, aber man muss sich dann eben irgendwann auch fragen, ob man mit seinen Mitteln dem Zweck denn wirklich näher kommt oder nicht. Und das ist eine Reflexion, die notwendig ist, und deswegen werden ja jetzt auch die Privatjets bunt angemalt, statt der Verkehr gesperrt. Auf jeden Fall fand ich es wirklich auffällig, weißt du, wenn ich zwei Sendungen lang irgendwie die Autofahrerkartoffeln in den Kommentare habe und auf einmal dann so, was fällt euch ein, die letzte Generation zu kritisieren? Da habe ich irgendwie den Eindruck, dass das weiß ich nicht, habe ich irgendwie nicht den Eindruck, dass meinen Ausführungen vollständig gefolgt wurde oder so. Naja.
Hast du das Gefühl öfter?
Ich würde mir manchmal schon, manchmal habe ich den Eindruck, dass Leute mich nicht verstehen. Ja, dann fange ich einfach an, mich zu wiederholen. Habe ich bei der Arbeit häufiger mal.
Na gut. Vielleicht an der Stelle ein Kommentar, den wir erhalten haben von einem Hörer.
Der kriegt jetzt auf die Fresse. Der kriegt richtig Kontra.
Er schreibt, Vorsicht, anekdotische Evidenz, schon mal schöne Einschränkung. In meinem Umfeld richtet die letzte Generation nichts als Schaden an. Kurz zu mir, mir ist Umweltschutz sehr wichtig, habe vor ein paar Jahren mein Auto verkauft und bin gänzlich auf Fahrrad umgestiegen, obwohl ich in einer ziemlich fahrradunfreundlichen Gegend wohne und das Auto hier definitiv gewinnt. Staus sind hier kein Thema, wenig Öffis. Ich habe auch immer versucht, mein direktes Umfeld da ein wenig mitzuziehen, was teilweise auch echt gut geklappt hat. Meine Eltern nehmen mittlerweile für die kurzen Strecken auch das Fahrrad, haben nur noch ein Auto, und Themen wie Wärmepumpe und Solarinstallation und grüne Energie wurden sehr positiv bewertet. Seit die letzte Generation sich aber durch die Medien durchprofiliert, merke ich, wie in der gesamten Nachbarschaft sowohl bei mir als auch im familiären Umfeld die Situation vergiftet ist. Begriffe, die vorher positiv besetzt waren, sind das nun nicht mehr, und das alles führt nun dazu, dass bei Umweltthemen auch bei meiner Verwandtschaft langsam wieder die Augen gerollt werden. Selbst bei Themen, denen man vorher klar positiv gegenüberstand. Klar kann man jetzt sagen, jeder, der sich so verhält, ist doof Beruf etc., aber dieses ständige sich selbst nur auf die Schulter klopfen und wie doof nicht die ganzen blöden Menschen sind, die da so extrem reagieren, hat schon langsam etwas Masturbatorisches. Für mich stellt die letzte Generation damit ein reines Negativ für den Umweltschutz dar und es ist mehr als bedauerlich und ärgerlich, dass diese Gruppe nun zum Gesicht des Umweltschutzes wird. Ja, also es wurde ja auch darauf hingewiesen, um das noch gleich hinterher zu werfen, so dass zum Beispiel in Amsterdam, was wir jetzt gerade als Beispiel genannt hatten, ja die Verkehrswende einst auch mit Straßenblockaden durchgeführt wurde.
Oh.
Ja, unter anderem zumindest so.
Bis dann alle auf die Hollandräder umgestiegen sind, um an den Blockaden vorbeizufahren oder was? Also, das ist eigentlich eine gute Idee.
Ich weiß da nicht so viel darüber, wie das jetzt konkret gelaufen ist, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es sich unter Umständen dann aber auch um eine andere gesellschaftliche Bewegung gehandelt hat. Ne? Während die letzte Generation halt in seinem ganzen Auftreten und Gehabe dann doch sehr, ich sag mal, typisch linken Demonstrationshabitus folgt, so, der sicherlich da auch nochmal erschwerend hinzukommt, wenn das auch sicherlich jetzt nicht das einzige Problem dabei ist. Aber Holland und Amsterdam ist nicht Deutschland. Man muss immer schauen, wo sind wir, was sind hier die Themen und die Ansichten. Ja, ich meine, dass sich in Europa die Länder bei aller Liebe und Nähe, die wir teilweise verspüren, auch streckenweise einfach komplett in eine andere Richtung gehen und andere Länder natürlich auch genauso Deutschland gegenüber manchmal den Kopf schütteln und sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ja, was so bestimmte Grundansichten betrifft, die ich auch teilweise nachvollziehen kann. Deswegen muss man da einfach sensibler vorgehen und wenn eine Strategie nicht funktioniert, kann ich nur sagen, wegschmeißen, nicht drüber reden, ändern, was anderes machen. Wenn man Ziele hat, dann ist es nicht einfach so einfach. Und dieses Gejammer mit, oh, wir haben doch nur die besten Absichten und unsere gewählten Mittel werden jetzt nicht berücksichtigt, ihr seid ja alle blöd, kann ich nur sagen, ja, sorry, aber das ist dann echt sehr selbstverliebt und zeigt nur eine Unfähigkeit, sich auf die Ist-Situation einzustellen. Da muss man halt ein bisschen klüger vorgehen oder es sein lassen. Ja.
Hatten wir auch noch einen längeren Kommentar von Robert, der auch so ein bisschen sagte, ne, also ich hätte das auch ein bisschen angefangen, ne, also sagen wir mal die Aktivitäten des CCC, der ja in diesem Jahr übrigens 42 Jahre dann alt wird, ne, die sind ja auch in einem gewissermaßen steten Wandel, ja, wir machen nicht immer das Gleiche, einfach weil der Erfolg einer Aktion so ein bisschen eben auch von dem Kontext abhängt, in dem sie stattfindet. Und eine Aktion selber sich eben auch abnutzt, ja. So dass du dich da die ganze Zeit neu erfinden musst, ob du, was weiß ich, ob du hier jetzt die Schadsoftware analysierst und release mit, beispielsweise mit einem Staatstrojaner, ne, was damals ein weltweiter fetter Scoop war und inzwischen eine Aktivität, die immer noch enorm wichtig ist, auch entsprechende Aufmerksamkeit bekommt, aber die inzwischen viel wichtiger ist oder eher so ein Prozess ist, der quasi jetzt standardmäßig ist. Ne? Es wird jetzt nicht mehr, kommt jetzt nicht mehr in der Tagesschau, wenn der Citizen Lab mal wieder eine Schadsoftware analysiert hat. Ja? Insofern nutzt sich das ab und du musst dann andere Wege gehen. Dann bist du eben zum Beispiel, wie der Thorsten eben, letztes Jahr war das, glaube ich, bei einer Anhörung im Europaparlament, im Pegasus-Untersuchungsausschuss, ne, weil du immer gucken musst, was, in welchem Umfeld befinden wir uns gerade?
Mhm.
Und wie muss ich hier agieren? Wie muss ich hier vielleicht auch überraschen? Ja, oder wie muss ich hier Sympathiepunkte sammeln? Da habe ich übrigens, da hat mal jemand einen Vortrag beim CCC-Kongress drüber gehalten unter dem Titel Politik hacken. Den kann ich dazu immer noch mal empfehlen. Aber um mal wieder zu der letzten Generation zu kommen. Es kommt nämlich jetzt natürlich raus, das war ja auch das, was wir anfingen mit dem als kriminelle Vereinigung einstufen. Das machen die hauptsächlich, um das Ermittlungsverfahren zu haben. Und was kommt raus? Die bayerische Polizei hat seit Oktober 2022 13 Telefonanschlüsse der letzten Generation überwacht. Auch das offizielle Pressetelefon. Muss ich mir überlegen. Das Handy von Carla Hinrichs, die Sprecherin, das wurde abgehört. Da wird der Telefon abgehört. Ne? Völlig irre. Ne? Ende Mai waren ja dann die Razzien, über die wir auch berichtet hatten. Ne? Und da geht es eben um diesen Vorwurf kriminelle Vereinigung. Es ist nicht klar, ob die Überwachung zu dem Zeitpunkt noch stattfand. Aber ja, dass die gehen richtig, richtig übel gegen die vor. Und ich kann dieses Vorgehen in keiner Form nachvollziehen. Finde das absolut unangemessen und echt. Telefonate mit der Presse abzuhören, da kannst du nun wirklich nicht erwarten. Also das kannst du in keiner Form rechtfertigen. Ne? Wenn selbst, also mal angenommen, die wären in irgendeiner Form kriminell, ja, was sie ja nicht sind. Mal angenommen, die würden irgendwelche, die würden bewusst zum Zwecke des Begehen von Straftaten existieren und so weiter. Ja, das alles angenommen, dann würdest du garantiert keine Hinweise und Beweise darüber auf der offiziellen Pressehotline hören. Ne? Dass sie so sagen, so, ey, niemand sagen, ne, aber nächste Woche brauchen wir eine Bank aus als Zeichen gegen den Klimawandel. Ne? Das ist ein totaler Unsinn. Ne? Also der Eingriff in die Privatsphäre ist ja nochmal was anderes. Ne? Den können sie vielleicht noch irgendwo sich aus den Gesetzen, die sie da anwenden, konstruieren. Aber die Pressenummer abzuhören, ist ein Angriff auf die Pressefreiheit und der ist sicherlich an dieser Stelle durch nichts zu rechtfertigen. Gleichzeitig bei den Personen ist es auch, glaube ich, ist es sehr, wie soll man das sagen, ist sehr schwierig, denke ich, die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme mir zu erklären. Und ich finde es absolut daneben. Ich würde aber sagen, es ist, die werden damit juristisch zumindest durchkommen. Ja, dass sie halt sagen, naja, wir haben doch hier strafbare Nötigung oder Verdacht der Nötigung, Ermittlungsverfahren wegen krimineller Vereinigung und so weiter, da müssen wir doch die Leute abhören. Das wird, da glaube ich, da würde ich jetzt schätzen, dass höchstens in Einzelfällen es gelingt, die Maßnahme nachher als nicht rechtmäßig am Ende zurückzuweisen, ne? Weil die es nun mal dürfen und wenn sie bestimmte und weil sie es nun mal unter bestimmten Voraussetzungen dürfen und die werden sich wahrscheinlich Mühe gegeben haben, diese Voraussetzungen zu argumentieren. Ja. Allerdings muss man auch sagen, in Bayern haben sie da keine großen Schwierigkeiten, denn Bayern ist Anführerin der Statistik der Telekommunikationsüberwachung. Die haben 2020 3216 Erstanordnungen gemacht. Und 460 Verlängerungen, ne? Das heißt irgendwie so bayerische Polizei hört irgendwie im Schnitt so 3600 Telefonanschlüsse ab.
Krass.
Und davon ging es in 124 dieser Verfahren um Straftaten gegen die öffentliche Ordnung, wo dann eben auch kriminelle Vereinigungen zugehört. Ne? Und die restlichen 3000 noch was waren dann irgendwie, weiß der Geier, was die Bayern sich da einfallen lassen. Ich glaube, da muss er auch nicht viel machen, damit die dich abhören. Aber ja, also das Vorgehen gegen die Gruppe ist absolut unwürdig und deswegen berichten wir hier auch darüber.
Genau. Gut. Dann verlassen wir aber das Thema mal und haben noch Feedback zu EIDAS.
Ja, lies doch mal den Kommentar von Harm vor.
Genau, Harm Otten sagte uns in seinem Kommentar: Guten Morgen Linus, Tim und Leserinnen, hier eine Einladung zu konstruktiven Kommentaren zu EIDAS. Ich finde es sicher richtig, dass eine Überidentifizierung als starkes Risiko reinspielt. Was sind weitere Risiken? Inwiefern kannst du die technischen Möglichkeiten zur Statusabfrage von Aufenthaltsstatus, Alter oder Identifikation gegenüber beispielsweise Sozialversicherung an EU-Komm und Bundesregierung vermitteln, Linus? Vorteile könnten auch sein, Ah, Daten würden strukturiert auch von Europäern genutzt, neben Swift-Flugdaten, Internetsuchen und OpenAI-Anfragen, die ja typischerweise in Nordamerika analysiert werden. B, keine nationale Bank-ID mehr, sodass ich mein schwedisches Kronenkonto mit dem deutschen Reisepass als Login-Passkey öffnen kann, auch wenn ich in Dänemark wohne. C, breite Anwendungen, aber auch eindeutige Grenzsetzungen bei öffentlichen, teilöffentlichen und privaten Anbietern, etwa, dass der Statusabfrageansatz verpflichtend ist, auch bei Krankenversicherung, Ausländerbehörde und Renten- und Sozialhilfeanspruch. Das heißt, alle können nur auf Teilbereiche zugreifen. Ich bekomme etwa die Nachricht auf sundhit.dk, wenn andere als meine Hausärztin auf Testergebnisse oder Medizinrezepte, alles digital und papierlos, zugreifen. Euer treuer Hörer.
Moment, ist jetzt das, da würde mich jetzt fragen, bekommt er diese Nachricht?
Den Eindruck, habe ich.
Sundhet.dk ist wahrscheinlich
Gesundheits irgendwie ein Portal in Dänemark.
Ein digital Indgang til Sundhedsvæsenet.
Das ist ja die anderen Länder, die das mit der Digitalisierung so ein bisschen mehr verinnerlicht haben.
Machen. Ja.
Weißt ja, wie das läuft. Ja, also im Kern ist das ja hier sozusagen das Argument mit, wenn man es richtig macht, dann könnte es ja auch richtig toll sein. Das unterstreiche ich auch total. Ähnliches habe ich auch schon aus Holland gehört. Leute, die da am Gesundheitssystem teilnehmen und der Digitalisierung eine Menge abgewinnen können, weil es halt schlicht alles einfacher wird. Ne? Aber wir sind hier dann doch manchmal auch ein bisschen zu sehr verrannt und blockiert bei allem.
Wir sind hier in the worst of both worlds.
Genau.
So viel, schön, dass zumal dass also diese Diskussion werden wir weiterführen. Ich bin mir auch sicher, dass wir da in naher Zukunft nochmal mit Thomas drüber sprechen, wenn dieses Thema sich weiterentwickelt. Wir haben noch einen wunderschönen Kommentar. Das ist mein Lieblingskommentar diese Woche. Der ist von Kantorkel. Wir haben ja letzte Woche über die Verlinkung von links unten gesprochen. Ja, auch das ein Thema, was uns länger begleitet. Kurz zur Erinnerung, es gab eine Webseite, die hieß links unten in die Media. Diese wurde verboten. Ja, und zwar kann man ja die Webseite einfach verbieten. Also hat man den Betreiberinnen unterstellt, eine kriminelle Vereinigung zu sein. Ja, und damit dann diesen Verein verboten. Und somit eben durch das Vereinsverbot meinte man dann eben auch die Webseite verbieten zu können. Darüber wurde berichtet, da in diesem Rahmen wurde ein Archiv verlinkt und dafür soll der Radiosender Radio Dreieckland jetzt irgendwie Ärger bekommen. So, jetzt sagt Kantorkel, kommentiert dazu. Was haben die Gewerkschaft der Polizei Mecklenburg-Vorpommern, die Deutsche Polizeigewerkschaft, Landesverband Hamburg, das Bundesministerium des Inneren und für Heimat sowie das Innenministerium Sachsen gemeinsam? Sachdienlicher Hinweis, sie alle linken auf links unten. Zum Teil wird sogar auf das geheime Darknet-Angebot der Vereinigung hingewiesen. Tweet von GDV-MP, Tatzeitpunkt 25.08.2017, Depol G Hamburg, 28.01.2020, BMI Bund, 21.05.2018, SMI Sachsen, 25.08.2017. Nach meinem Kenntnisstand hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe Kenntnis von den Sachverhalten, jedoch wurden offenbar noch keine Durchsuchungsmaßnahmen eingeleitet. Ja, schön. Finde ich wirklich schön. Ja, also es ist einfach genau das ist es. Und ja, was will man dazu noch sagen? DS sagte auch, man müsste konsequenterweise natürlich auch noch Strafanzeige gegen Google stellen, weil wenn man links unten bei Google eingibt, linken die dahin. Ja, technische Geräte den CEOs wegnehmen, alle Rechner wegnehmen.
Sehr schön ist auch dieser Twitter-Thread, der dann auch verlinkt ist, wo sich irgend so ein Hyperventilierer aufregt, so warum ist diese linke Hetz-Hassseite immer noch online, Lattenzaun, Antifa, Linksterror, bla, und dann das Bundesministerium des Innern so einfach so, ja, Infos hier, so, und dann auf einen weiteren Hinweis dann so, sie verwechseln scheinbar die Webseiten, verboten wurde die unter der URL links unten in die Media.org und die im Tor-Netzwerk unter der Adresse und dann Onion-Adresse abrufbare Internetseite des Vereins. Das ist schön. Das ist wirklich super. Funktioniert zwar nicht mehr die Onion-Adresse, aber so ist es. Naja. Alle verbieten, alle gleich festnehmen. Diese bösen Verlinker. Ja, ich meine, bitte, was soll das? Also das absurder wird es doch heute nicht mehr.
Ja. Ja.
Oder vielleicht doch. Kommen wir vielleicht zum nächsten Feedback-Punkt. Da geht es nochmal um Cell Broadcast. Wir hatten den Kommentar von Paul gehabt, der so beschrieben hat, dass er so etwas ein Überangebot an Nachrichten bekommt, hat aber dann nur von in unserem Land gesprochen und nicht gesagt, welches. Und wir hatten dann schon vermutet, USA, er stellt da auch nochmal klar, Amber Alert, so heißt das, ist halt in den USA. Ich halte den Cell Broadcast für potenzielle Kindesentführung für sinnvoll. Aber ich denke, die Häufung führt ein wenig zur Desensibilisierung oder Deaktivierung. Ähnliches Horn bläst Wandton mit seinem Hinweis. Übrigens hat auf der letzten DEFCON entweder der gleiche blaue Van 20 Kinder entführt oder jemand hat es geschafft, im Cell Broadcast rumzufuschen. Mein Handy war ständig am Vibrieren. Also das ist natürlich ein generelles Problem, ne, bei Benachrichtigungen, ne, wenn man also zu oft Löwe brüllt, dann hört halt irgendwann keiner mehr hin. Das muss man in den Griff kriegen, aber trotzdem sinnvoller Dienst ist, bleibt es natürlich trotzdem.
Dass man auf der DEFCON Cell-Broadcast-Nachrichten kriegt, ist, glaube ich, nichts Neues. Das wird der, also das ist jetzt, es ist tatsächlich auch nicht so schwer, halt ein Mobilfunknetz aufzubauen, quasi, wo man jetzt noch keinen vollständigen Service bereitstellt und das Mobiltelefon annimmt, ja, im, beispielsweise in 2G oder so, und dann eine Cell-Broadcast-Nachricht raussendet. Funktioniert insbesondere gut, wenn das tatsächliche Mobilfunknetz eh gerade am Knacken ist. Und das ist ein klassischer Spaß. So, damit sind wir Feedback durch, ne? Kommen wir zur Chat-Kontrolle.
Was gibt es denn da Neues?
Ja, oh, das geht ja wirklich in 100 Runden. Na, ich denke, die nächste wichtige oder die wichtigste Abstimmung ist dann im Liebeausschuss am 21.09. Jetzt wurde die Abschlussempfehlung beschlossen, und zwar im Binnenmarktausschuss, das ist der IMCO. Und der hat teils weitreichende Änderungen an dem Verordnungsentwurf empfohlen. Und diese Stellungnahme vom IMCO ist aber für den federführenden Ausschuss Liebe nicht verbindlich, bietet aber eine ganz gute Orientierung. Insgesamt will glücklicherweise schon der Binnenmarktausschuss diesem Ding einige Giftzähne ziehen. Die verpflichtende Altersverifikation soll idealerweise gestrichen werden. Das klingt ganz gut. Die App-Store-Zensur für Jugendliche soll gestrichen werden. Das heißt, diesen ganzen Altersverifikationsteil, der ja auch noch mitschwimmt bei der ganzen Sache, der soll raus. Nicht gestrichen werden sollen aber Ideen wie Netzsperren und die Nachrichten- und Chatkontrolle, ja, die wollen sie also nicht streichen. Also ich würde das jetzt gar nicht so detailliert alles auseinandernehmen, weil es, wie gesagt, so ein Zwischenstand ist, der zunächst einmal halbwegs okay ist, ja, also der sich zumindest in die richtige Richtung bewegt, aber der diese Grundsatzidee der Chat-Kontrolle eben immer noch nicht da rausstreicht. Und da gibt es jetzt entsprechend auch eine Reihe von Reaktionen, offenen Briefen der Wissenschaft, die also sagen, hier Leute, das ist weiterhin eine sehr schlechte Idee, insbesondere das Client-Side-Scanning, also das Scannen auf den Endgeräten, was ja das Entscheidende bei der Chat-Kontrolle ist. Und ja, die Technologien, die dabei zum Einsatz kommen sollen, haben schwere Mängel und sind anfällig für Angriffe. Die Auswirkungen oder die technische Auswirkung ist die Schwächung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und am Ende ist sehr unwahrscheinlich, dass das Ganze überhaupt einen Effekt haben kann. Ja, und das muss natürlich jetzt leider von immer wieder unterschiedlichen Leuten vorgebracht werden, um den Leuten, um halt auch dieses fundamentale Problem halt mal aufrecht zu erhalten, ja, und auch immer wieder in die Erinnerung zu rufen, weil Leute, ich meine, wenn eine fundamental schlechte Idee, die kann man dann hast du, wenn du die durchdrückst und dann kommt hier so ein Ausschuss, der 3-4 Giftzähne von der Schlange zieht, aber die Schlange ist ein Hai und hat 100 Zähne, ja, dann ist halt eine kleine Verbesserung nicht die Lösung des Grundproblems leider. Insofern bleibt es spannend und wir können weiter hoffen, dass hier der breite Protest von informierten Leuten noch mehr Effekt haben wird, diesen Kram zu bekämpfen.
Ja, es ist dauert immer eine Weile, bis ich solche ganz grundlegenden Dinge da wirklich rumsprechen. Aber das ist halt auch ein Problem mit dem technischen Grundverständnis. Das ist schwierig eins zu erhalten, wenn man noch keins hat.
Tja, und das ist, ne, also Chatkontrolle soll weiterhin verdachtslos sein. Ne? Das ist komplette Durchleuchtung von Cloud-Speichern, Massenüberwachung privater Fotos, Briefgeheimnis komplett verloren, solange du nicht Ende zu Ende verschlüsselst. Ne? Also das sind dann so die Dinge, dass sie sagen, ja gut, das ist ja auch, weißt du, das, also, und sagen sie, ja gut, also pass auf, alles, was nicht verschlüsselt ist, durchsuchen wir, ja. Ist halt auch eine geile Message, ja. Also wie geil ist dein Gesetz denn noch, wenn die Idee, warum sie es überhaupt wollten, ist ja, dass es Verschlüsselung gibt, ja. Und jetzt machen sie daraus halt irgendwie so ein Werbeprogramm für Verschlüsselung, was es ohnehin geworden wäre, ne? Also die widersprechen sich ja auch selber und du merkst natürlich auch, dass die jetzt in einer Phase des too much invested to quit sind, ne? Diese Ylva Johansson, die rennt jetzt seit 2 Jahren mit diesem Bullshit durch die Gegend und die kann natürlich nicht mehr nicht das entscheiden. Also es muss jetzt es muss für sie irgendetwas beschlossen werden, was ihre Initiative da ist, wo sie sich dann hinstellen kann und sagt, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Kinder ich heute gerettet habe. Ne? Das muss passieren. Und inhaltlich ist es längst gewissermaßen scheißegal, was da drin steht. Hauptsache, sie kommt irgendwie gesichtswarend aus der Nummer raus. Aber es muss am Ende ein Blatt Papier unterschrieben werden. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir es hinkriegen, dann noch möglichst wenig Schädliches draufzuschreiben, damit diese, seien wir ehrlich, inzwischen längst nur noch aus Ego und ne, politischem Kalkül geführte Auseinandersetzung, die arbeitet jetzt seit wie vielen Jahren an dem Moment, dass sie dann irgendwie eine Viertelminute in der Tagesschau ist und sagen kann, aber eben auch in ganz Europa in Nachrichten ist und sagen kann, historischer Moment, endlich werden in Europa die Kinder geschützt. So, da arbeitet die seit Jahren drauf hin und das wird den wird die haben müssen. Ja. Eine Möglichkeit wäre, jetzt tatsächliche Kinderschutzmaßnahmen da reinzuschreiben. Dem verwehren sie sich aber wiederum. Ja. Das ist eine.
Ich spüre deinen Schmerz.
Vielleicht können wir sagen, wir machen Kinderschutz nur, wenn wir dafür Parkplätze opfern. Ich weiß es nicht. Es ist so verrückt, ne? Und dann. Und das in einer Zeit, wo, ne, wenn du dir jetzt mal anhörst, willst du nicht in andere Politikbereiche abgleiten, aber sowas jetzt so, sagen wir, Schutzmaßnahmen für Kinder, ne, beispielsweise vor Armut oder so, das interessiert hier keine Sau, ne? Das interessiert hier keine Sau. Ja. So, was haben wir noch?
DSGVO.
Kennst, das weiß aber, wofür das steht, ne?
Ja.
Okay.
Datenschutzgrundverordnung. Jederzeit. Viele kriegen die Abkürzung nicht auf die Kette, aber bei mir sitzt es mittlerweile fest drin. Also man kann ja schnell durcheinander kommen. Ich nicht mehr. Ne? Grundverordnung. Vor allem hat auch viel damit zu tun, dass ich einfach das Prinzip Grundverordnung gelernt habe. Was eigentlich auch für dich so ein furchtbares Wort ist. Grundverordnung. Grundverordnung. Ja. Grundverordnung. Ne? Aber das ist halt das stärkste Schwert der EU. Und dann braucht man nur noch Datenschutz davor. Ja klar, also ich meine, Grundverordnung heißt ja für alle unmittelbar bindend. Wenn eine Grundverordnung beschlossen wird, dann gilt das sofort und muss nicht ratifiziert werden. Während halt die ganzen sonstigen Sachen halt nur Empfehlungen sind, beziehungsweise, wie heißt nochmal gleich das Gegenstück zur Grundverordnung, die, siehst du mal, toll, ne? Ich hab's voll drauf.
Laissez-faire, Darfschein.
Nein, also ich komme gleich drauf, aber die andere Sache ist ja, das muss dann alles erstmal nur ins, die Richtlinie, wenn die Richtlinie, eine EU-Richtlinie beschlossen wird, dann ist es halt genau das, das ist eine Richtlinie und dann hast du als Staat, als Mitgliedstaat innerhalb einer akzeptablen Zeit deinen Gesetzesrahmen darauf anzupassen, dass die Vorgaben dieser Richtlinie erfüllt werden.
Mhm.
Ne? Aber das ist sozusagen nicht von heute auf morgen genau so und überall gleich, sondern es ist dann in jedem Land an die jeweilige Gesetzeslage angepasst, in irgendeiner Form umgesetzt. Dann gibt es auch Länder, die sagen so, nee, machen wir nicht. Dann wirst du da verklagt, dann kriegst du Strafzahlung und irgendwann kommt dann was und dann hast du es umgesetzt und dann wird dann aber später nochmal geklagt und festgestellt, dass du die Richtlinie gar nicht richtig umgesetzt hast. Das kann alles lange dauern. Aber die Grundverordnung, die Datenschutzgrundverordnung insbesondere, war quasi ab Tag 1 auch sofort genau die und damit war ganz klar festgelegt, diese Regeln gelten jetzt und die brechen im Zweifelsfall auch euer lokales, nationales Gesetz.
Okay.
Deswegen gibt es auch nicht so viele davon, von den Grundverordnungen.
Klar, deswegen haben wir, aber umso schöner, dass wir eine haben und die hat ja jetzt, wir haben sie ja kürzlich noch gewürdigt ein bisschen, ne? War 10 Jahre jetzt alt, war 10 Jahre? Nee, fünf. 5 Jahre alt, so war es, genau. Ja. So. Und jetzt haben wir auch behandelt den Verein Neub. Letzte Woche, glaube ich, auch nochmal, die hatten ja so eine, oder letzte Sendung hatten irgendwie so einen Job gesucht, ne? Ruby on Rails Coder haben die gesucht. Könnt ihr nochmal gucken, wenn ihr euch da einbringen möchtet. So. Jetzt, und diese Verfahren sind immer so kompliziert, ne? Ich werde das jetzt, glaube ich, einfach bei Neub ablesen, ja. Also der EuGH hat Metas DSGVO-Ansatz, mit anderen Worten, deren Versuch, die DSGVO zu umgehen, als illegal abgeurteilt. Und damit folgen sie der Auffassung von NOIP, None of Your Business, und EDSA, jetzt mal gucken, wer EDSA ist, European Data, EDSA, European Data, Data Protection Board. Ja,
Europäischer
okay.
Datenschutzausschuss.
Datenschutzausschuss, okay, alles klar, verstehe. Ne? Also so, die haben also gesagt, pass mal auf, so wie ihr meint, wie diese Grundverordnung gemeint ist, meinen wir, ist sie gar nicht gemeint. Ha? Und das ist ein relativ wichtiger Punkt, weil Meta dies auf Basis dieser Auslegung der DSGVO die ganzen personenbezogenen Daten, die sie verwenden, für andere Dinge als die Bereitstellung des Kernproduktes nicht ohne weitere Zustimmung verwenden dürfen. Zum Beispiel für Werbung oder die Zusammenlegung der Nutzung personenbezogener Daten zwischen den Diensten. Da brauchen sie wieder eine freie Zustimmung der Nutzerin. Ja, also die, im Prinzip ist es ja so, wenn ich das jetzt mal laienhaft und wahrscheinlich dadurch etwas falsch erkläre, ist ja, DSGVO erlaubt vieles oder alles an Datenverarbeitung, was dir so einfällt, aber du brauchst die informierte Zustimmung. So, das heißt, es muss sichergestellt werden, dir wurde erklärt, was da jetzt passiert, wenn du auf den Knopf drückst, und du hast dann diese Entscheidung dokumentierbar informiert getroffen. Und jetzt geht natürlich Facebook hin und versucht natürlich irgendwie alles an zusammenzubinden. Ja, und sagt hier, pass auf, Facebook sign up. Ja? Und dann steht irgendwo in tausend von Paragraphen steht irgendwo drin, wir machen alles Mögliche. Und sie versuchen natürlich alles, um im Prinzip schon zu Beginn mit der ersten Einwilligung so ein Carte Blanche zu haben. Und das wiederum wird ihnen jetzt also ausgelegt als, dass sie für die Verarbeitung der Daten, die sie vornehmen, keine gültige Rechtsgrundlage haben, weil sie die Einwilligung nicht einholen. Schwierig, ne? Ja. Also letztendlich, sie machen Dinge, um die Verpflichtung zu umgehen, eine Einwilligung für Tracking und Online-Werbung einzuholen, hat Meta argumentiert, dass die Werbung Teil des Dienstes ist, den es den Nutzerinnen vertraglich schuldet. Ja, die haben also im Prinzip gesagt, was wir machen ist, du kannst dich anmelden und so, dann kriegst du Werbung. Super, ne? Willst du, ne? Dann melde dich mal hier an. Und damit haben sie quasi dieses ganze Tracking und Werbung als Teil einer Dienstleistung an den Nutzer argumentieren wollen und daraus dann gemacht, naja, das ist ja eine vertragliche Notwendigkeit, um überhaupt den Dienst zu, wir haben den Leuten ja Werbung versprochen, wir können denen ja jetzt nicht auf einmal keine Werbung mehr geben.
Die laufen schreiend nach Hause, wenn sie irgendwie keine Werbung sehen. Ich meine, stell mal vor, du würdest wirklich durch Facebook durchsurfen und eine Stunde lang keine Werbung sehen. Das würde wahrscheinlich schon dazu führen, dass die Leute langsam etwas verstört werden. Ich weiß nicht mehr, was ich kaufen soll.
Dann haben sie irgendwann, das wurde ihnen schon gesagt, das kannst du so nicht machen. Dann sind sie zum berechtigten Interesse gewechselt, um dann eben zu sagen, na ja, wir haben ja ein berechtigtes Interesse für die Werbung nach Artikel 6 Absatz 1 FDSGVO. Und da steht, der EuGH hat zwar nicht ausgeschlossen, dass ein solches berechtigtes Interesse bestehen kann, aber die bloße Bereitstellung von Werbung wiegt nicht stärker als die Rechte der Nutzer. Somit dürfen die nur Werbung schalten oder personalisierte Werbung und das ganze Tracking machen, wenn eine freiwillige Einwilligung ja-nein vorliegt. Ja, Max Schrems, anstatt eine ja-nein Option für personalisierte Werbung zu haben, haben sie die Einwilligungsklausel einfach in die allgemeinen Geschäftsbedingungen verschoben. Das ist nicht nur unfair, sondern eindeutig illegal. Uns ist kein anderes Unternehmen bekannt, das auf derart arrogante Art und Weise die DSGVO ignoriert. Und zum Urteil sagt Max, dies ist ein schwerer Schlag für Meta, aber auch für andere Online-Werbeunternehmen. Er stellt klar, dass verschiedene juristische Ansätze der Branche zur Umgehung der DSGVO null und nichtig sind. Ja. Und ich glaube, da kann man auch sagen, das Gefühl hatte man ja auch. Ja. Wenn du jetzt irgendwie jemanden auf der Straße ansprichst und sagst, was sagst du zu DSGVO, dann werden die in der Regel sagen, der ist irgendwie nervig, ne? Und ich spüre da jetzt nichts von. Mir, also in der Breite insbesondere, hier ja klar messbar bei Facebook, ist jetzt nicht angekommen, dass die Nutzerinnen auf einmal irgendwie Rechte haben, die sie sinnvoll, wirksam und mit einer nicht einen tennisarm Risiko bergenden Anzahl von Klicks in irgendeiner Form auch wahrnehmen können.
Was dem Pferd die Bremse, ist dem Zuck die Schremse. Also der Typ ist wirklich der Schmerzmarsch. Oder? Also.
Ich glaube, wenn du sagst hier Zuckerberg Käfigmatch mit Max Schrems, der steht 5 Minuten vor der Tür. Der steht 5 Minuten vor der Tür.
Ja, das.
Mit so einem Baseballschläger, wo so ein Zimmermannsnagel durchgeschlagen ist. Weißt du? Also, Das ist schon wirklich, aber das Lustige ist ja, ne, einerseits, wenn man sich jetzt da so Max Schrems und die Neubs anschaut, einerseits denkst du natürlich, gut, irre, ne, dass das so eine kleine Gruppe um aufgewachsenen Juristen, damals ja angefangen als Jurastudenten, es schaffen, diesen Milliardenkonzern seit Jahren irgendwie so mit so, weißt du, mit so einem kleinen Piekefinger so vor sich herzutreiben, weißt du, so, mäp, mäp. So, und dann denkst du eben so, boah, Wahnsinn, ne? Und die sitzen da mit ein paar Leuten, sind sicherlich ja ganz, also okay gefundet, kann man spenden, kann man Mitglied werden, bin ich auch. Aber gleichzeitig, wenn du dann halt liest so, naja, also die halten sich halt sehr dreist einfach an geltende Gesetze nicht und so dreist haben wir es auch noch nicht gesehen, dann brauchst du halt einfach nur ein paar Jahre Geduld, bis es dann eben ein entsprechendes EuGH-Urteil gibt. Ja, leider betrifft das mal wieder Rechte, die ich gar nicht habe, aber immerhin. Oder Rechte, die bei mir gar nicht verletzt werden.
Hm.
Als nicht Facebooker. Aber wer weiß, vielleicht, wenn wir da demnächst alle bei Threads sind, wenn wir threadsen, wenn wir unsere Ergüsse threadsen, dann können wir vielleicht da noch ein paar DSGVO-Einwilligungen schremsen.
Ich finde schön, wie Threads eigentlich ja auch mit T geschrieben sich genauso anhört. Ja.
Treats oder Threads?
Nee, Threads, Bedrohung.
Ja, aber man kann es ja auch mit...
Als Treats. Okay. Treats oder Threats. Das ist auf jeden Fall ein schöner Zungenbrecher.
Aber es ist, glaube ich, also ich habe es versucht, mir mal anzuschauen, aber im deutschen App Store von Apple konnte ich das noch nicht kriegen. Da gibt's nur irgendeinen Slack-Client. Ich sah hier Threads, erster Treffer. Und da steht dann so, not affiliated with Instagram. Und wenn du es dann installierst, dann so... Nutzername eingeben, dann gibt es den Nutzernamen eine Seite. Wir kennen den Nutzernamen nicht. Achtung, das ist nicht das Threads mit Instagram. Die mussten halt ihre App updaten, weil sie jetzt auf einmal Millionen Downloads haben, weil alle den Scheiß suchen und müssen die Leute alle wieder wegschicken.
Oh Gott. Das
halt auch. Aber vielleicht ist das auch geil. Nehmen wir das halt. Ja?
Läuft's. Nun denn. Kommen wir zu unserer tollen Innenministerin. Die ist ja auch echt on a roll, ne? Erinnerst du dich noch an die Sendung, die wir gemacht haben, als die neue Regierung so antrat? Da hatten wir Hoffnung. Also speziell bei ihr. Ich muss das jetzt zugeben. Hatten wir. Ja, weil sie ja so, sagen wir mal, als eine Person ins Innenministerium kam, die sich zumindest auf Landesebene vorher politisch immer sehr klar gegen rechts positioniert hat,
ja,
und so ein bisschen den Eindruck machte, als hätte sie irgendwie Haltung. Das ist ein bisschen schwieriger geworden in der Zwischenzeit. Jetzt hat sie dieses ganze Dilemma mit dem geschassten BSI-Präsidenten an der Backe. Nicht? Wir erinnern uns, also irgendwie im Fernsehen wurde gesagt, der Russe kommt, und dann hat sie dann irgendwie versucht, diesen BSI-Präsidenten loszuwerden, weil der mal auf einer Party war, und am Ende stellt sich raus, dass an diesen ganzen Vorwürfen relativ wenig dran ist, aber der Chef musste gehen, und damit er überhaupt gehen kann, ja, weil sie ja so richtig die Kompetenz eigentlich gar nicht hatte, musste für irgendein Langweileramt im bundesdeutschen Behördenkanon eine neue Stelle geschaffen werden, beziehungsweise eine neue Bezahlung für eine existierende Stelle, und jemand anders noch in Rente geschickt werden, damit Herr Schönbohm zu gleichen Konditionen weiterarbeiten kann, weil ihr fehlte halt das Schwert, um ihre schlechte Entscheidung durchzufechten. Und damit das zukünftig besser geht, ändert sich jetzt die Regeln und macht es so, dass der BSI-Präsident oder die Präsidentin, die wir ja derzeit haben, auch einfach gefeuert werden kann vom Innenministerium. Was natürlich total super ist in dem ganzen Projekt. Wir machen das BSI unabhängiger vom Innenministerium.
Ja.
Geil.
Oh. Ja, das ist wirklich und das ist auch interessant, ne? Am 15. Juni ging das unaufgeregt durch den Bundestag, haben so ein bisschen was geändert, ja, und jetzt wird eben dieses die Leitung des BSI zu einem außertariflichen Vertragsverhältnis, damit eben kein Beamtinnenverhältnis, und das, dann kannst du jetzt super, super einfach kicken. Ja, kannst jetzt im Prinzip auf dem Schleudersitz, und danach werden die Leitungspersonen des BSI sogenannte politische Beamtinnen sein, und damit können die dann auch damit rechnen, dass da regelmäßig der eiserne Besen kommt. Ja. Toll! Toll, Ampel. Danke, Ampel.
Ja, es läuft irgendwie echt alles nicht besonders rund. Aber naja.
Tja.
Das tat's vorher auch nicht.
Nee. Ich hatte heute nur so eine schöne... die stellen sich halt bei vielen Dingen doof an. Ja, zum Beispiel bei der Besetzung des Innenministeriums. Ich hege ja trotzdem noch zu einigen... der Ampelpolitiker durchaus, sag ich mal, eine persönliche Sympathie so. Aber man muss schon sagen, dass das natürlich, also zum Beispiel tut mir echt leid, dass die da mit, stell dir mal vor, ne, du bist Politiker, ne, oder Politikerin, dann machst du irgendwie so jahrelang sitzt du in irgendwelchen Scheißversammlungen und Bierzelten und Oppositionen, und dann wirst du endlich Minister, und dann ist irgendwie Christian Lindner auch da. Das ist schon,
ja, schwierig.
Das ist schon hart. Ne? Oder Nancy Faeser wird auf einmal Innenministerin neben dir. Das ist auch... Ist nicht einfach. Ich glaube, es ist nicht einfach, muss ich wirklich sagen. So, damit hätten wir noch einen Job. Wir haben immer für Jobs. Irgendwann werbe ich hier auch mal für Jobs, Leute. Ich könnte schon mal kündigen, in 3 Monaten gibt es bei mir einen neuen Job. Nein, also doch vielleicht. Also, der Netzpolitik.org, die Redaktion, da hat Anna Biselli mich auch nochmal extra darauf hingewiesen, die ist ja die Chefredakteurin da. Ich habe ja bei Netzpolitik.org habe ich, sag ich mal, Connections nach ganz oben. Nach ganz oben.
Echt? Kennst du Chef oder was?
Ich kenne den Herausgeber.
Aha.
Ich kenne die Chefredakteurin.
Aha.
Ihren Kollegen kenne ich noch nicht so gut. Den habe ich aber auch schon öfter mal gesehen, aber ich sag mal, ne, ganz nach oben habe ich da die Kontakte. Ne? Und da, ja. So, und die suchen einen Bufti.
Ein
Kennst
was?
Du Bufti?
Ist das sowas wie Mufti?
Nee, Bundesfreiwilligendienst.
Oh, so nennt man das?
Bufti, ja, finde ich eigentlich ganz...
Ist das das, was man früher Zivi nannte?
Ja, nur dass Zivi ja nicht wirklich freiwillig da ist, und da ist halt, dafür steht halt das F in Bufti.
Verstehe. Ne? Bei Ordre du Bufti.
Ja. Bufti klingt wie so ein...
Du Ordre du Bufti.
So, jetzt haben sie, also die haben, es gibt Rahmenbedingungen für den Freiwilligendienst, das sind, beginnt am 1. September, dann bist du 12 Monate da mit 35 Stunden Arbeitszeit. Und du hast dein Einsatzplatz ist die Unterstützung in den Bereichen Redaktion, Kreation und Event. Also Erlernen von Recherche und journalistischem Schreiben, Hilfe bei Recherche, Verfassen von Meldungen, Mitwirkung am Monitoring der Nachrichtenlage, Datenbankpflege, Bebilderung von Artikeln, unter anderem mit Hilfe von generativer KI, wie zum Beispiel Midjourney. Erstellen von Sharepics, Mithilfe bei Spendenkampagnen, Social Media Accounts bespielen, Kommunikation mit unserer Community, Unterstützung bei der Organisation und Durchführung einer Konferenz im Sommer 2024. Uiuiui. So, da glaube ich, gibt es einen bunten Strauß. Und da kann man sich anmelden. Jetzt ist das so. Oh. 30 Bildungstage, 30 Urlaubstage, 420 Euro Taschengeld pro Monat. Das ist wirklich hier wie Zivildienst. Ich glaube, ich habe beim Zivildienst ein bisschen mehr bekommen, aber ich hatte irgendwas gemacht, warum man mehr bekam.
Was?
Ich weiß nicht, irgendeine Zulage oder sowas. Ich war Rettungssanitäter, aber ich weiß nicht, vielleicht weil ich zu Hause gewohnt habe und nicht auf der Stube oder so. Irgendeine Zulage hatte ich. Ja, also wenn ihr, und das richtet sich ja an, sagen wir mal, im weitesten Sinne Menschen, die aus der Schule kommend noch nicht bereit sind, sich direkt der Ödnis des Studiums oder der Ausbildung auszuliefern, sondern ja eine Erfahrung in einem Bereich sammeln wollen. Ja? Und ich kann nur sagen, um das, was hier gezahlt wird, mal positiv dastehen zu lassen. Als ich mein Praktikum bei Netzpolitik.org gemacht habe, habe ich keine 420 Euro bekommen. Und ja, das war tatsächlich eine der ersten Dinge, die ich nach dem Studium gemacht habe, war mein Praktikum bei Netzpolitik.org, aus dem dann nachher eine Festanstellung wurde. Und dann bin ich da ja irgendwann weggegangen, um in der IT-Security zu arbeiten.
Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, dass du danach bist du dann in die Metaebene befördert worden. Das war nämlich auch eine Folge davon.
Von dir krieg ich kein Taschengeld.
Was? Quatsch.
Urlaubstage, Bildungstage, Taschengeld, das kannst du alles vergessen.
Naja.
Hier kriegt man handfeste Kohle.
Also ist alles nicht so schlecht gelaufen, sagen wir es mal so.
Nein, absolut nicht. Nein, aber man muss natürlich schauen, also diese Position richtet sich ja hier an ganz spezifische Leute. Ne? Da wird jetzt sicherlich niemand seine Redakteursposten beim Spiegel Verlag verkündigen, ne? Sondern das ist hier eben ein Bufti, der hier gesucht wird. Der oder die hier sicherlich in einer coolen Redaktion eine ganze Menge Dinge lernen kann, die und natürlich dann auch einen Fuß in der Tür hat, übernommen zu werden und so weiter. Insgesamt das Team, was Netzpolitik.org hat, umfasst aktuell 19 Mitarbeiterinnen, 2 Praktikantinnen und eine freiwillige Person. Das ist wahrscheinlich dann Bufti. Ne? Bufti ist auch Bufti. Also ich würde halt so sagen, so ich mach's, aber wenn ihr Bufti zu mir sagt, dann
bin sorry. Ich raus, ja.
Dann regnet das Ohrfeigen hier. Ja, genau, aber da kann man sich bewerben und ich glaube, wenn man sich für Bufti interessiert, ich meine die Alternative, das muss man auch sagen, gibt sicherlich eine Reihe schlechterer Alternativen für Bufdis.
Das ist so. Ja.
Was ich übrigens sehr schön finde, ist, die haben halt dieses Jobposting ist dann eben auch unter fjbeteiligung.de. Also das ist irgendwie offenbar dieses Freiwilligendienstportal, wo dann alle diese Angebote sind. Und da haben sie als Abbildung, das sollte man vielleicht fairerweise sagen, das Foto da, ne? Das ist die Volksbühne. Ja, da hängt dann so, das ist Netzpolitik dran, Fight for your digital rights, als sie halt mal ihre Das ist Netzpolitik-Konferenz in der Volksbühne hatten. Ich kann sagen, das wird jetzt nicht direkt der Arbeitsort sein. sieht ganz schön aus. Aber der Arbeitsort von Netzpolitik.org, das Büro ist ja in der Schönhauser Allee, ist auch nicht unattraktiv gelegen. Und auch nicht weit weg. Also wenn euch die Wiese vor der Volksbühne gefällt, dann könnt ihr da durchaus in der Pause mal hingehen. Aber euer Büro wird jetzt nicht hinter diesen 6 Säulen in der großen Glasfront sein. Dafür habt ihr einen Fahrstuhl.
Aber könnte trotzdem nett werden. Na gut.
Das könnte nett werden. So. Klingt echt ein bisschen komisch, ne?
Die meisten Abkürzungen in Deutschland klingen ein bisschen komisch. Also da ist der angelsächsische Sprachraum oft etwas kreativer, was so Benennungen betrifft. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Dafür haben wir ja eine Gesellschaft, die nicht in die Zukunft fühlen kann und auch ansonsten schwer zu überzeugen ist, das Richtige zu tun.
Schön ist, aber das, so viel könnte ich auch noch sagen. Also bei Netzpolitik.org vor der Tür gibt's keine Parkplätze, ne? Da kann man mit dem Fahrrad gut hinfahren. Und mit der U-Bahn des Rosa-Luxemburg-Platz ist das, glaube ich, die U-Bahn-Station. Mhm.
Echt keine.
Kein Parkplatz.
Kein Parkplatz.
Na, hinten in den Höfen, das muss ja einen zweiten Hinterhof, da könnte.
Sind die etwa alle für Fahrräder, Fahrradparkplätze weggefallen?
Ja. Also, Skandal. Sag mal so, vielleicht gibt's da, es kann sogar sein, dass da hinten auf dem Hof auch Parkplätze sind, aber ich vermute, da müsste man dann nochmal mit der Hausverwaltung reden, was sie denn so für einen eingezäunten Parkplatz in Berlin Mitte am Rosa-Luxemburg-Platz nehmen. Könnte mir vorstellen, dass ein größerer Teil eures Puff-die-Taschen-Geldes dann leider drauf geht für das Parken eures Mercedes.
Komm, lass uns Schluss machen. Ja. Das war's mit dieser Woche. Wir werden auch weiter versuchen, euch regelmäßig hier zu informieren. Letzte Woche hat es leider nicht geklappt. Jetzt kommt dieser Sommer. Ihr wisst schon, es wird ein bisschen kritisch. Von daher könnte es sein, dass es etwas eingeschränkte Versorgung gibt. Aber
nächste Woche haben wir auf jeden Fall schon mal einen Sendungstermin.
Genau.
Und ich glaube im Juli zumindest von meiner Seite geben sich da noch Möglichkeiten. Und ich kann ja jetzt auch schon bekannt geben, dass wir die Nachricht erhalten haben, dass unsere Einreichung zum Camp 2023, zum Chaos Communication Camp, wo jetzt alle Tickets ausverkauft sind, die wurde angenommen. Insofern wird es ein Logbuch live geben in Mildenberg, irgendwann zwischen dem 15. und 19. August. Das war auch schon mal.
Alle Tickets ausverkauft?
Naja, es gab 3 Vorverkaufstermine. Ich glaube nicht, wenn ich jetzt auf Tickets, Events, ccc.de gehe, dass ich da jetzt noch irgendwie ein Camp-Ticket kriege, oder? Das würde, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Es waren alle
nicht verfügbar. Ja.
Aber ich stelle immer mal wieder fest, dass Leute nach Tickets fragen oder Tickets anbieten. Insofern ist man da, glaube ich, ganz gut, ganz gut beraten, noch so in den Mastodon-Threads zu bleiben und derartiges, ja.
Ja, da wird sich auf jeden Fall noch das eine oder andere ergeben, weil Leute dann auch mal wieder mal absagen. Also wenn ihr aufs Camp wollt, dann gebt nicht gleich
auf. Wenn ihr Camper-Tickets habt, ne, dann könnt ihr gerne eine Mail schreiben. Die bitte nicht öffentlich anbieten, die alle direkt zu uns. Okay? So.
Genau, die alle zu uns.
Wir verkaufen die dann meist. Nee, ja, tatsächlich, noch keins sicher. Also bin da in Mastodon-Verhandlungen und hoffe, dass ich nicht einem nigerianischen Prinzen zum Opfer falle.
Das wird sich dann zeigen. Das berichten wir dann nächste Woche. Ja,
überweis mal Bitcoin.
So Leute, wir sagen Tschüss, bis bald.
Bis bald, ciao, ciao.